Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESUM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen bei Beyond the Screen.
Moin. Heute,
moin, Philipp. Das hast du schon verraten. Ich wollte gerade die große Intro machen. Ein Gast, über den man eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren muss. Du bist extrem bescheiden. Westfälische Bescheidenheit ziert dich. Aber businessseitig gibt es eigentlich nur Superlative. Der Gründer der OMR. Du hast ein B2B-Publishing-Imperium aufgebaut, machst Podcasts, machst Software-Reviews, hast eines der unglaublichsten Netzwerke im Markt. Und die OMR 26 steht vor der Tür. Ich bin dir super dankbar, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir sprechen über Digital Marketing in Deutschland im Großen und Ganzen, über CTV und wie es bei euch natürlich bei OMR läuft. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich meine, man muss ja dazu sagen, wir sind ja beide aus der Ursuppe dieser Branche entstanden und beide auch schon lange, lange befreundet. Insofern habe ich verfolgt, dass du jetzt einen Podcast aufgesetzt hast und sozusagen ich jetzt hier ein bisschen über das Festival zu reden oder generell über die Branche, mache ich gerne.
Mega. Ja, Festival. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einen ersten Stände bei dir gekauft, damals mit Performance Media.
Ja, an der allerersten Stände, als wir in die
Messehalle.
Genau, als wir den Sprung gewagt haben. Das war ja damals für uns auch echt eine wichtige Sprungstelle eigentlich mit der ganzen Firmengeschichte von so Musiktheater, König der Löwen und dann St. Pauli, so hat man da so in der VIP-Loge von St. Pauli Sachen gemacht, richtig hinten in der Messehalle mit Standbau und im vollen Programm. Und da bin ich euch allen damals, die da an uns geglaubt haben, sehr dankbar.
Ich glaube, unser Ding war, wenn du reinkamst, direkt das Erste, worauf man zulief. Und da waren es, glaube ich, noch 20.000 Leute oder waren es schon 40? Ich weiß gar nicht. Ich
dann irgendwann nee, beim ersten Mal waren es ja nur zwei Hallen oder so.
Ja.
Das werden vielleicht sogar eher 10 gewesen sein, 12 oder so. Würde ich jetzt tippen. Damals, als wir angefangen mit Standbau, war wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Es war halt noch eine kleine Welt. Ja.
Dieses Jahr platzt wieder aus allen Nähten. Wie viel habt ihr wieder? 70?
Also ja, also wir haben 70 ist immer so die große, grobe Marke. Wahrscheinlich werden es am Ende 68, hatten wir letztes Jahr auch. Das ist vom Platz her deutlich angenehmer, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 2000 Leute sind, aber es macht schon was aus. Wir hatten ja auch schon mal noch ein bisschen mehr. Insofern haben wir jetzt ein bisschen die Möglichkeiten da kennengelernt in der Messe Hamburg und 68 ist eigentlich das Maximum an Teilnehmern. Das, denke ich, wird wieder so sein.
Okay. Hamburg platzt wie jedes Jahr aus allen Nähten. Was ist eigentlich mit dem TUI Cruises Schiffhotel, der ja, noch in der Straße von Hormus fest
ist? Ja, ja. Stimmt, hätte man das dieses Jahr geordert, wer weiß, gekommen wäre. Nee, aber wir haben das jetzt wirklich seit ein paar Jahren immer wieder so als Thema, Kreuzfahrtschiff in Hamburger Hafen reinzufahren. Ist eine alte Idee, jetzt auch gerade wieder im Zuge der Hamburger Olympiadiskussion wieder überall präsent, weil halt der Hafen so citynah ist und weil das so wirklich cool ist. Du steigst aus dem Schiff raus bis in der Stadt und kannst dann quasi die Messe reinlaufen, wirklich. Und halt für große Events nicht unwichtig die Anzahl der Betten und die Hotelpreise. Und dann kriegt man bei so einem Kreuzfahrtschiff 6.000 Betten on top oder so. Das ist also hilfreich, auch nicht ganz günstig und vor allen Dingen, es ist einfach ein Riesenblock. Du kannst nicht sagen, ich nehme nur 2.000, sondern du musst halt das ganze Schiff, es gibt halt kein halbes.
Ja, ja.
Und auch die kleineren, das ist dann rechnet sich gar nicht. Aber diesen Sprung muss man sich halt trauen zu sagen, okay, 6.000 Personen mehr, die ganzen Flächen da, das also war ich jetzt, als wir das hätten ausmachen müssen vor über einem Jahr, dann musste ich aber sehr viel Vorlauf machen, weil die ja ihre Routen planen und so, war ich dann so auf dem Motto, boah, weiß ich jetzt auch nicht, da war es echt auch schon ein bisschen absehbar, da tut sich ein bisschen was in der Branche, wollen wir jetzt da auf Vollwachstum gehen? Und da habe ich gesagt, nee, lass mal abwarten, wir machen das ja alles aus eigenen Mitteln, müssen da vorsichtig überlegen, was wir uns zutrauen. Ich denke aber, eines Tages wird man das vielleicht nochmal sehen, aber im Moment ist es erstmal so die Vision.
Mega. Ja, vielleicht kommt das ja noch.
Ja, es gibt ja viele Ideen. Also das Schöne ist ja, Hamburg ist ja wirklich eine geile Stadt. Auch gerade in der City kannst du da im, weiß nicht, St. Pauli-Stadion Sachen machen, auf dem Heiligen Geistfeld. Also in der Theorie kann man viel machen. Ich gucke mir sehr neugierig jetzt gerade an, was bei Olympia alles so diskutiert wird.
Also, ja.
Wenn es dann Olympia gibt, super. Dann hat man das einmal auch in live gesehen. Wenn es nicht gibt, dann gibt es ja die Ideen zumindest. Dann könnten wir ja vielleicht mal versuchen, da ein paar von umsetzen.
Ja, stimmt. Wie ist denn die Bewerbung? Hast du da irgendwas gehört hinter den Kulissen?
Ja, also es ist ja am Ende die Abstimmung natürlich jetzt, die läuft bis Mai, also bis kurz nach dem Festival. Wir werden auch beim Festival ein bisschen mit supporten. Ich habe entschieden, dass wir für uns auch positionieren und sagen, hey, wir sind Eventleute, das ist ein tolles Projekt. Das ist auch nicht so, dass das jetzt hier die Stadt irgendwie Gelder kostet, die woanders wegfließen. lass das versuchen als Stadt. Ich glaube trotzdem, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Erstmal brauchst du da halt die Zustimmung der ganzen Stadt und dann musst du ja noch dich durchsetzen gegen Berlin und München und Ruhrgebiet und dann musst du ja international durchsetzen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Aber umso besser, dass man da jetzt einfach mal sieht, was Hamburg alles so an Perspektiven hat.
Ja, mega. Und ihr seid ja auch dieses Jahr, glaube ich, mit OMR das erste Mal aus Deutschland rausgegangen, wart in Amsterdam, wart in London.
Genau, ja. Im kleinen Maße, so als Netzwerktreffen vor Ort, um halt Leute dort kennenzulernen, die dann bestenfalls nach Hamburg kommen oder auch ihre Netzwerke mit nach Hamburg bringen. Also wir sind noch auf dem Trichter, Internationalisierung heißt, Menschen kommen nach Hamburg und es heißt dann nicht, wir gehen jetzt in die Städte. Aber klar, man fängt mal irgendwo an und wenn wir jetzt sehen, wir schaffen es jetzt aktuell vielleicht irgendwie 80 Leute auf ein Abendessen zusammenzuholen in Amsterdam und dann kommen vielleicht davon dann 500 oder 800 Amsterdam-Netzwerkleute nach Hamburg, dann wächst es mal, da geht's mal los und dann schaffen wir vielleicht eines Tages mal 3.000, 4.000 Leute nach Hamburg zu bringen aus Amsterdam und dann hast du halt einen Verteiler und eine kritische Größe, wo du sagen kannst, okay, jetzt könnte man vielleicht was versuchen in Amsterdam zu machen, also was Größeres.
Okay, ja, spannend. Also die großen internationalen Festivals sind, glaube ich, noch alle relativ lokal, ne? South by Southwest etc.
Ja, also es gibt überall schon so ein bisschen so dann die deutsche Reisegruppe dahin und so, aber gerade in Europa ist ein bisschen jetzt hier und da ein bisschen Platz offen, würde ich sagen. In Holland ist jetzt kein so starkes Event in unserem Space.
Ja.
Selbst in UK ist jetzt nicht so konkret. Da gibt es auch Advertising Week und so, aber es gibt auch South by so einen Ableger in London. Aber ja, es ist ja schon immer die entscheidende Frage, wohin will man und wie schafft man eine gewisse Vision, Wachstum, auch das Team zu motivieren, sich selbst zu motivieren. Und damals Internationalisierung ist schon eine Sache, die uns Spaß machen würde.
Ja, tolle Ambition.
Ja.
Wie viele Leute seid ihr aktuell?
So 380 oder sowas.
Wow. Und sag mal, gästeseitig greift ihr wieder hoch ins Regal. Tom Brady.
Ja, also ist ja immer auch Teil des OMR Playbook und des Events und des Spirits, da hoch ins Regal zu greifen, wie du sagst, und da spannende Sachen anzubieten. Gleichzeitig ist das natürlich immer so ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist halt auch, und das ist mir sehr wichtig herauszustellen, wir haben halt, glaube ich, jetzt 700 Speaker. Das ist woanders das ganze Event, aber bei uns sind halt die Speaker. Und da ist jetzt eher die Aufgabe, diese Personen 200 bis 700 halt aufzuzeigen, was man da alles machen kann, dass man da in verschiedensten, nennen das Journeys, Marketing, KI, E-Commerce unterwegs sein kann, sich da extrem viele Sachen rauspicken kann. Da sind dann halt mal so Leute dabei wie der Gründer von Whoop oder die Chefin von Signal, dem Browser, oder also es geht wirklich tief rein, auch in sehr fachliche Inhalte. Und das ist mir wichtig, weil ja auch sonst immer die Frage kommt, was soll ich jetzt von Kim Kardashian, was soll ich jetzt von Tom Brady lernen? Ja, also es gibt vielleicht hier da ein bisschen was, aber wenn da nichts dabei ist, dann gäbe es ja noch 699 andere.
Ja, genau.
Und das ist so der Punkt, den ich eigentlich machen will. Guckt euch bitte die ganze Tiefe des Programms an. Das ist eigentlich unsere Kunst, das worauf ich am meisten stolz bin. Ein Tom Brady kann man mal bekommen, ne, oder so jemand, aber setzt da so tief aufzufahren und das auch jedes Jahr neu und zeitgemäß da durchzuorchestrieren, das finde ich ist eigentlich das, was unser Produkt ausmacht.
Kann ich eigentlich die Top 10 Speaker überschneidungsfrei sehen?
Du meinst zeitlich?
Ja.
Gute Frage an unsere App. Wahrscheinlich kriegst du dann gesagt, dass das nicht geht. Oder du siehst, also, wenn du dir in der App so einen eigenen Journey zusammenbaust, dass das irgendwie nicht funktioniert. Also ich hoffe, dass es so ist. Es sollte so sein. Oder hast du
Ich habe nur gefragt. Ich habe mir was rausgesucht. Das geht auch einigermaßen überschneidungsfrei.
Mhm.
Aber
super, genau so muss es sein. Genau das muss es sein. Also sich vorab damit einmal hinsetzen und sagen, okay, guck mal, ich gucke mir jetzt mal da. Ich meine, du kennst es ja seit jetzt 10 Jahren, also das Event, und weiß ja, was kommt, und könntest dich ja auch super gut da jetzt orientieren und hast ein Gefühl dafür. Aber meine Hauptsorge ist, da kommen Leute zum ersten oder zum zweiten Mal hin, laufen in die Halle rein und denken, jetzt bin ich hier, jetzt geht's hier los. Und dann erleben die halt, oh shit, ey, das ist jetzt ja hier ganz, ganz schön groß und ich hatte da mir was rausgesucht, ich hatte das gehört. Wann ist denn dieser Tom Brady? Ach, der ist morgen erst. Oder das ist ja heute Abend erst. Oder hier sind diese Masters, ach, da hätte ich mich anmelden müssen. Das ist halt scheiße, dass man besser dann irgendwie sich vorab einmal anguckt, wie funktioniert es, wo ist was will ich auf jeden Fall hören. Und dann gibt es immer noch genug Freiräume. Ich meine, du wirst ja auch 1000 Leute kennen, für dich ist ja auch ein Klassentreffen.
Ja.
Und dann läuft man darüber und stolpert mal irgendwo rein und hört mal ein bisschen hier damit da rein und dort rein. So diese Serendipity, die soll es ja auch geben, aber ein bisschen vielleicht auch einen Plan. Ne?
Ja, also das riesig ist total und hilft ja immer, früh da zu sein oder jemand zu haben, der das Handtuch für einen hinwirft. Und ich glaube, so die Konzerte, da sollte man noch früher da sein.
Absolut.
Weil das ist auch irgendwie nach den ganzen anderen Veranstaltungen auch irgendwann mal relevant müde muss ja jetzt nicht immer hin. Wie schwer war es denn, Tom Brady an den Start zu kriegen hier nach Hamburg?
Wir sind jetzt halt auch, wie so bei so vielen letzten Jahren, dann schon noch länger dran. Also es ist jetzt nicht so in dem letzten Zyklus entstanden, sondern schon vor 2 Jahren mal gesprochen.
Ja.
Und dann muss man sagen, ist der aber dafür recht offen. Also der macht sowas gerne, der ist auch super neugierig und hat eine gewisse Affinität zu Europa. Deswegen, das ging dann im Vergleich zu anderen, die wir schon mal so gewinnen wollten, relativ gut, muss man sagen. Und bislang auch, na, das ist ja, du lebst dann die Leute so ein bisschen mal so in der Anbahnung, wenn man da so schreibt, ey, hier, wir haben Speaker-Ideen, oder wir haben folgende Idee für Interviews, wie die da so drauf reagieren, da ist der so sehr motiviert.
Okay, cool. Und was ist der Speaker, auf den du am stolzesten bist in der ganzen OMR-Zeit?
Also eigentlich bin ich das so auf die frühe Phase, diese DNA ist eigentlich immer noch da. Was, glaube ich, uns auch ein bisschen geholfen hat, über eine gewisse Größe zu bekommen, ist, ich weiß noch so, das war so eigentlich schon bei OMR 1 oder 2 oder 3, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen wirklich aus der Materie. Ich habe ja selber Online-Marketing gemacht, wir haben ja gemeinsam in der Branche gearbeitet, operativ abgestimmt und so. Dann gefragt, was ist denn spannend? Und dann haben wir mal damals, weiß ich noch genau, den Typen geholt, der hat irgendwie die Vermarktung oder das Marketing gemacht bei YouPorn.
Ja.
So, das war alle so krass, was da für Traffic ist, weiß keiner. Dann den rangeholt. Oder damals, noch davor, da war, haben alle so, was Rocket Internet macht, total spannend. Wir haben die in der frühen Phase, ganz frühe Phase, Zalando aufgebaut und so. Da haben nie gesprochen, aber alle haben das nur beobachtet. Da gab es da so mystische Leute, so dieser Geschäftsführer damals, Florian Heinemann, der kennt sich mega aus. Hat dann zum ersten Mal, heute ist der überall unterwegs, man kennt ihn, aber damals war es zum ersten Mal bei uns auf der Bühne. Und dann halt dazu aber auch YouPorn. Und dann war doch, ich glaube, noch mal 1-2 Jahre später war dann so eine Firma, Cambridge Analytica, die haben mutmaßlich geholfen, den ersten Trump 1-Wahlkampf zu gewinnen, haben alle so, oh, Wahnsinn, was die da machen mit Daten bei Facebook und so, ganz was Neues. Dringend mal verstehen, was da los ist. Und dann kam der Typ, ich glaube, bevor er in den Knast gegangen ist, war nochmal bei uns auf der Bühne, hat das erzählt, danach ging es dann abwärts. Ne? Diese Bilder von dem Auftritt haben wir noch nachher bei Netflix, an Netflix verkauft, weil die das für eine Doku benutzt haben. Das waren so thematisch hochrelevant, aber jetzt nicht so your everyday idea, sondern ein bisschen um die Ecke, bisschen überraschend, neue Blickwinkel auf Themen. Das hat uns immer so eigentlich ausgezeichnet. Und das ist dann natürlich später weitergewachsen hin zu halt Kim Kardashian. Am Ende ist es ja, ist die nur eine Verlängerung in meiner Denke von Florian Heinemann, nur halt mit etwas anderen Mitteln.
Ja, Kim Kardashian hat auch mal auf eBay Sachen verkauft, hat sie erzählt.
Ja,
ganz
genau.
Interessant.
Ja, und klar, mittlerweile ist es, das war damals dann halt eine Überraschung, dass wir so jemanden hierher holen. Ähnlich wie es halt vor 10 Jahren oder 10 Jahre zuvor die Überraschung war, dass Heinemann mal öffentlich spricht. So. Und wir versuchen halt jedes Jahr, das ist ja dann nicht mehr so einfach. Dann letztes Jahr hatten wir den Nick Turley, der kommt dieses Jahr auch wieder, von also den Chef von ChatGPT, und man sagt, okay, ey, alle reden da gerade drüber.
Ja.
Der ist nun mal jetzt der Typ, der das macht. Und der ist da. Das sind dann schon so Momente, wo ich sage, da machen wir unseren Job gut. Aber auch das ist jetzt insofern auch ein bisschen einzuordnen, weil am Ende ist es für ganz viele Leute auch nicht nur diese besonderen Speaker oder diese einmalige Sichtweise, sondern es ist dann auch, ich will ja mal verstehen, wie geht denn jetzt irgendwie AI-Overviews, wie komme ich denn da rein? Und da haben wir locker wahrscheinlich 10 Vorträge zu, sehr fachlich, sehr gegenwärtig, mit von Leuten, die jetzt nicht mega bekannt sind, aber die einfach dir sehr, sehr gut vermitteln können, wie gehen fachliche Fragen.
Ja, das macht ja immer die Spannung zwischen oder die Breite zwischen so absoluten internationalen Topstars. Da geht es dann manchmal um Fame. Manchmal haben die auch gute Inhalte zu erzählen. Ich fand Ashton Kutcher super. Ja. Ryan Reynolds fand ich auch super. Quentin Tarantino hat mir Angst gemacht. Ja, aber auch.
war auch seine Art so schräg. Ne? Ich weiß noch genau, wie der irgendwie so dann damals war ich echt eigentlich erschüttert, dass der berühmte und dieser legendäre Tarantino hat dann ja für irgendeinen Coin Werbung gemacht. Damals war es die Hochzeit der NFTs und dieser ganzen Coins. Und dann habe ich ihn auf der Bühne angefragt, nachgefragt, wie das mit seinen Krypto-Sachen da ist und so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er auch ein Wallet hat. So. Dann meinte er, hat noch nicht mal ein Handy. Und ich so, okay, wie glaubwürdig kann er so jemand einen Coin machen, der nicht mal ein Handy hat? Aber
Ja, er ist halt Quentin Tarantino. Ja. Ja, dann habt ihr genau diese inhaltlichen Themen, wo du halt dann was mitnimmst für dein tägliches Marketing-Doing. Und ich finde, der absolute Geheimtipp, das wissen wahrscheinlich ganz viele nicht, ich hoffe, ihr macht es dieses Jahr wieder, der 11-Freunde-Live-Ticker.
Ja. Es ist, das ist auch ein seit 10 Jahren oder so sehr, sehr unterhaltsam, die Jungs. Ja.
Super, immer ein Hit, immer ja. Ganz unten in der App, aber es lohnt sich immer, das zu lesen.
Ja, ah, guck mal.
Ja, lass mal ein bisschen tiefer einsteigen in Richtung Marketing. Ihr macht jedes Jahr auch schon Dauerrenner German State of Internet. Kannst schon was spoilern, was so die Themen sind dieses Jahr?
Ja, also ein bisschen als erster Spoiler ist natürlich logischerweise wieder KI mit drin. Muss ja. Sein. Auch da so das Thema AI Overviews, wie kommt man da rein? Gibt es auch in vielfacher Form bei uns auf dem Festival, weil es halt so relevant ist. Aber auch wir haben uns da ein paar Sachen angeguckt und werden das ein bisschen zeigen. Dann abseits von AI ist so ein Trend, wir nennen das Micro-Shows. Also was du jetzt ein bisschen gesehen hast, die Deutsche Bahn und Anke Engelke machen auf einmal da so Entertainment für den Feed. Und das ist ein Trend, den sieht man echt mittlerweile tiefgreifender. Nicht immer so massentauglich wie jetzt die Deutsche Bahn und Anke Engelke. Aber in den USA gibt es echt ganz viele Marken, die so Creative Director einstellen und wirklich Entertainment kreieren für die Feeds. Das finde ich interessant, da werden wir ein bisschen drüber sprechen, solche Sachen.
Spannend. Und platzt die AI-Bubble jetzt zum Festival oder bist du da noch netto positiv?
Ja, also ich bin zumindest optimistisch, dass die nicht platzt, sondern dass du langsam vielleicht hier und da ein bisschen Luft entfleucht.
Ja.
Und das wäre auch in Ordnung. Also ich meine, das ist, glaube ich, also allen klar, dass es nicht ganz so genau so weitergehen wird in der AI-Welt, wie es jetzt aktuell ist mit den Bewertungen, mit dem Wachstum und dem Hochlauf. Und dann mal schauen. Ich glaube, entscheidend wird dafür sein, wann jetzt die IPOs kommen. Das soll ja jetzt irgendwie, also damit hängt ja auch ein bisschen SpaceX-IPO mit dem XAI.
Ja.
Dann halt OpenAI, Anthropic. Mal gucken, was da sich bewegt. Ich glaube, jetzt vor dem Festival wird da nichts mehr passieren. Aber ich glaube, die IPOs werden extrem spannend zu sehen.
Ja, SpaceX soll der größte aller Zeiten sein.
Ja, ich glaube, ja. Habe ich auch irgendwo gelesen. Auch wieder verrückt. Ich habe irgendwie gesehen, irgendwie hier der Fonds von Rocket Internet, wir sprachen ja gerade drüber, Global Founders Capital, glaube ich. Die haben irgendwann mal vor Jahren für 30 Millionen eine Position in SpaceX gemacht. Und ich glaube, diese Position ist eine Milliarde wert oder sowas.
Ja, besser als viele Startups rausgekommen sind,
wirklich,
klar.
Wirklich.
Wahnsinn.
Also, ja, aber ich hatte es mir mal vor kurzem mal ein bisschen angeguckt, wer da jetzt alles bei SpaceX eigentlich groß investiert ist, da fiel mir das auf.
Okay. Verrückt. Und sonst noch welche, die man so kennen sollte?
Wen habe ich denn noch gesehen? Nee, ich habe es da jetzt schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt vor kurzem mal angeguckt, Shareholders, das ging mal rum. Ich glaube von OpenAI. Da war ich auch überrascht. Ashton Kutcher, über den wir gerade sprachen, ist da auch relevant drin. Ich glaube, der macht irgendwie, wenn jetzt OpenAI wirklich zu dieser 700 Milliarden Bewertung an die Börse ginge oder 800 Milliarden, so Größenordnung, macht der, glaube ich, was war das, ein 30x?
Ich habe 43, haben die Doppelgänger-Jungs
oder 30,
Wahnsinn.
Ah, okay.
Ja, 43 oder so. Ich fand ich abstrus.
Ja, aber ich habe dann haben die jetzt wahrscheinlich die bessere Quelle oder das habe ich besser gemerkt.
Wahnsinn, ja.
Ja, und ich glaube, ich habe keine, da steht ja nicht dabei, was er da reingetan hat, aber mutmaßlich, sagen wir 10 Millionen oder sowas.
Schon okay. Lässig, ist auskömmlich wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist der Begriff auskömmlich ist ganz gut.
Ja. Was versprichst du dir von unseren Ministern? Vizekanzler Klingbeil kommt, Digitalminister Wildberger kommt, machen die Keynotes oder werden die auch mal inhaltlich gegrillt?
Ja, so eine Mischung. Bei Carsten Wildberger, den kenne ich ja ein bisschen aus dem Podcast. Der war vor einem Jahr noch in seiner alten Rolle bei Mediamarkt Saturn. War da mal im Podcast, haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und ich meine, wir hatten uns unterhalten, ob das irgendwie passen könnte. Und da muss man sagen, wenn der Digitalminister Interesse hat, eine solche Konferenz zu eröffnen, ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja. Das ist jetzt mir auch egal, welche Partei der hat und wie erfolgreich der bislang war oder nicht war. Das ist jetzt derjenige, der uns da voranbringen muss, im Guten wie im Schlechten. Und ich hatte den persönlichen Eindruck, dass der da schon auch sehr motiviert ist und auch ein guter Mann ist. Und deswegen finde ich, dass ich weiß nicht genau, was kommt, aber es kommt sicherlich erstmal ein Impuls zur Branche, ein paar Gedanken zur Branche und am Ende sind wir ja seine Branche. Also Digitalminister ist ja genau für uns quasi als die Community, die wir da sind, dann auch dort und fand ich dann sehr passend, als wir dann als das Angebot war, da war, ich könnte das ja eröffnen, habe ich gedacht, okay, gut, dann das passt. Das ist irgendwie standesgemäß.
Ja, definitiv. Ja. Ist ja auch ein Narrativ irgendwie aus dem Podcast, was du auch immer schön findest, wenn erfolgreiche Menschen aus der Wirtschaft sich dann entscheiden, deutlich weniger Geld in die Politik zu gehen und da dann fürs Land zu wirken.
Absolut, finde ich auch. Und das so in der Kombination, also bin ich ganz happy, dass das sozusagen dann der Minister uns das Event quasi eröffnet. Und gewisserweise, nicht ganz, aber kurz vor Tom Brady kommt dann Lars Klingbeil, der sicherlich 1000 Themen gerade hat und auch recht viel Druck.
Ja.
Deswegen freue ich mich sehr, dass er kommt. Und da hatte ich jetzt vor kurzem ein kleines Vorgespräch. Und da habe ich gesagt, ey, aus meiner Sicht ist total wichtig, aufzuzeigen bei all den negativen News, die wir so haben, Schwierigkeiten, Wachstum, Wirtschaft, irgendwie Regulierung, Bürokratie, zeigt doch am besten auf, was ihr schon geändert habt, wo ihr hin wollt, zeigt irgendwie Erfolgsbeispiele, die haben es ja immer ein bisschen schwerer gesehen zu werden, weil natürlich schlechte Headlines und Probleme und so sich besser transportieren. Ja. Ich bin immer sicher, die werden auch ein paar Sachen richtig gemacht haben und ein paar Sachen haben, an die sie glauben, auf die sie stolz sind oder die sie in der Pipeline haben, hoffentlich. Zeigt die. Und da ist dann keine Algorithmus dazwischen, da sitzen dann einfach 6000 Leute und sehr viel Presse und die schreiben es dann auf, nutzt die Bühne und schließt quasi das Event auf eine positive Note, also ne, dann zwei Tage später nach Wildberger ist er dann sozusagen und macht dann nochmal so einen hoffentlich positiven Update von seinen Sachen, logischerweise positiv, aber dann wird man mal sehen, was da kommt, aber ich glaube, das ist wichtig, es einmal zu hören und auch Raum zu geben, dass so jemand, von dem ich wirklich glaube, dass er sehr, sehr ehrlich bemüht ist und sich da wirklich massiv engagiert, einmal sagen kann, wo sie dran sind und was sie vielleicht schon geschafft haben, was wir alle so übersehen bei halt den negativen Nachrichten. Für den Ölkrieg kann er ja auch nichts. Ne?
Nee.
Deswegen haben wir gesagt, die beiden und dann einer am Anfang und einer quasi gegen Ende. Als Rahmen des Events finde ich, ja, mich gefreut, bin ich stolz drauf.
Ja. Ja, spannend finde ich auch, wieder auch wirtschaftsnah und politiknah Banken. Christian Sewing ist wieder da, der war schon mal da.
Dein alter Tennispartner.
Das ist so, ja.
Ja, und, weiß keiner.
Und Bettina Orlopp,
ja.
Die ist ja die nächste nach ProSieben, die von Italienern übernommen wird vielleicht.
Ja.
Die hat dann Chance für einen Abwehrkampf oder was habt ihr da vorbesprochen?
Ja, da war ich noch nicht involviert bislang, aber generell, wir haben auch Revolut auf der Bühne und generell viele auf Neobanken im Umfeld, so also ein bisschen das so zu zeigen, das ganze Spannungsfeld, das da gerade ist in der ganzen Finanzwelt, passiert extrem viel. Und auch vor kurzem hat es der Erik Potzowald so schön gesagt im Podcast, die erfolgreichsten Firmen oder Startups insbesondere kommen mal aus dem Banking, ist gerade super hip.
Mhm.
Das ist ja auch am Ende auch keine Startups, aber es sind ja auch Banking-Firmen. Mal gucken, wie reagieren die darauf, was haben die vor, wie sehen die auch die Wirtschaft. Das ist ja dann bei Herrn Sewing, ist es ja auch schon fast so ein bisschen Staatsmanager, der ist ja jetzt ja Deutsche Bankchef, ist ja schon eine Art Schattenminister.
Ja, ich glaube, der ist mit dem einen oder anderen Politiker im regen Austausch.
Würde ich mir auch vorstellen.
Und Revolut, finde ich spannend, die hängen, glaube ich, in jedem Flughafen irgendwo in Europa am Gangway. Wahnsinn.
Die geben richtig Gas und vor allem mittlerweile auch aus dem Cashflow. Also das ist jetzt nicht mehr nur Investorengelder, sondern da ist richtig eine Maschine entstanden. Und ich sehe es auch, also an Flughäfen finde ich extrem smart, wie die es machen.
Ja.
Und da hört man ja Zahlen, das ist gigantisch. Also ich hatte jetzt irgendwie vor kurzem, erzählte mir jemand, dass die irgendwie 30, 40 Millionen Ergebnis im Quartal machen und sowas.
Wow.
Ja.
Das ist
also, ich weiß, vielleicht sind die Zahlen nicht ganz präzise, aber.
Ist ja mehr als OMR.
Ja, da sind wir noch nicht auf Quartalsbasis.
Ja. ja, unser Podcast dreht sich ja auch nicht nur um Digitalmarketing, sondern insbesondere auch um CTV.
Ja.
Und auch in dem Kontext gibt es große News bei euch. Es gibt eine neue Bühne, HBO Max Bühne.
Ja, ja.
Jetzt seid ihr natürlich mit OMR Frames auch Produzent von Dokus. Ich hoffe, du hast da auch schon einen geilen Deal eingetütet, dass die nächste Doku. dann hoffentlich vielleicht über Werder Bremen dann bei HBO Max zu sehen ist.
Ja, also einige Komponenten fehlen noch. Aber ja, ich meine, ähnlich wie du, glaube ich auch sehr stark an Bewegtbild und auch an entsprechende Werbung, Umfelder oder das ganze Medium, also auch Dokus als Sonderthema nochmal extra. An die Möglichkeiten, die man hat, gesehen zu werden. Und es passt insofern ganz gut. Also ich meine, wir machen ja Dokus und wir sind da sehr, das dann auch irgendwie in dem Moment, wo uns ein wichtiger Partner weggebrochen ist, kann man ja auch sagen, ist ja auch nur fair, dass Vodafone lange Jahre die Bühne gemacht hat als Red Stage, aber das jetzt nicht mehr macht. Und dann haben wir in dem Zuge mit einigen Interessenten gesprochen und dann ist natürlich für so eine Bühne gerade so inhaltlich HBO Max super, kommt jetzt nach Deutschland, erweitert hier nochmal das Angebot.
Ja,
hat sich gut ergeben.
HBO Max ist auf jeden Fall fürs Streaming-Business eine totale Bereicherung, was den Katalog angeht.
Ja.
Paramount hat die Champions League-Rechte gekauft.
Ja, Wahnsinn. Da ist richtig
Musik drin.
Ja, ja. Ist ja auch für Sky. Ich bin mal gespannt. Das ist ja generell, Sky geht es ja gerade, wenn das Kriterium zustimmt, zu RTL.
Genau.
Also es tut sich extrem viel.
Ja, wie ist dein Blick auf die deutschen Publisher? Also Sky zu RTL, weiß keiner, ob das ein geiler Deal ist. Das ist auch, glaube ich, schon diskontiert mit den Champions-League-Rechten gewesen. ProSieben übernommen von MFE. Gibt es da noch Licht am Ende des Tunnels?
Echt spannend. Ich meine, gerade mit ProSieben, ich meine, wir kennen uns ja auch irgendwie seit privat, offensichtlich seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal erzählt, ich habe mit ProSieben seit 20, 25 Jahren, mache ich immer wieder ProSieben-Aktien rein, raus. Seit Heim-Savans-Zeiten bin ich damit so ein bisschen immer am Traden, sag ich mal. Und habe da schon einige Downs erlebt, wo man dachte, es kommt nichts mehr. Und dann ist da nochmal die Aktie hochgegangen, kam nochmal irgendwie die ganze Welle mit den Digitalbeteiligungen und so. Und es wurde schon oft totgesagt. Gleichzeitig, wenn man das jetzt so sieht, ist natürlich auch die Frage, bleibt es überhaupt börsennotiert? Wie geht es da weiter? Was soll die Zukunft auch sein? Ich bin nicht mehr ganz so nah dran. Aber ich meine, am Ende ist es, glaube ich, trotzdem so bei ganz vielen Sachen. Da ist jetzt nicht so viel Rückenwind da, glaube ich nicht. Aber es nach wie vor wahrscheinlich Zielgruppen 50, 60, 70 ohne Ende, die woanders halt nicht sind und die für manche Werbetreibenden auch relevant sind. Also da wird schon noch was bleiben, zumindest jetzt in den nächsten Jahren, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, der RTL Sky Deal, den fand ich super. Also im Nachhinein versteht man, warum der so günstig war.
Ja.
Wegen der Champions League-Rechte vielleicht. Das hat man damals ja nicht gewusst, als das im ersten Mal announced wurde. Ich würde mich freuen und auch hoffen für alle Beteiligten, dass der durchgeht. Und ist da eine große Chance für RTL trotzdem, auch eine große Chance für Sky. Ich habe vor kurzem mit der Chefin von RTL gesprochen, also zumindest der Inhalte-Chefin, die sagte, ja, wenn das durchgeht, haben wir gemeinsam zumindest mal 2 Milliarden für Inhalte. Da ist man dann schon im Wettbewerb.
Schon gut,
kann schon was machen.
Ja. 2 Milliarden ist ein Bruchteil von Netflix immerhin,
aber
für Deutschland ist das.
Kannst du regionale Inhalte schon.
Da kannst
schon
du sehr viel machen. Ja, finde ich gut. Podcast ist auch ein Videoformat inzwischen.
Ja.
Du hast ja irgendwann dann, glaube ich, auch angefangen, deinen auf YouTube zu releasen.
Ja.
Wie viel hat das so gebracht im Nutzerwachstum?
Also es ist, glaube ich, generell für die Zukunft eine wahnsinnig wichtige Weichenstellung gewesen. Vor ungefähr 1,5 Jahren, 2 Jahren haben wir gesagt, okay, ab jetzt jeder Podcast, auch YouTube, auch alles Präsenz und voll produziert und so. Haben jetzt Einzelfolgen, die so Richtung 300.000, 400.000 Zuschauer gehen bei YouTube oder Einschalter oder wie immer das heißt, also Views.
Ja.
Eine normale Folge, würde ich mal sagen, läuft jetzt so hoch innerhalb von den ersten 2-3 Monaten auf 50.000, 60.000 Views oder Nutzer.
Nur YouTube.
Nur YouTube, ja. Da gibt es natürlich mittlerweile auch andere Podcasts. Ein Hotel Matze ist noch ein bisschen drüber. Tim Gabel ist ja aus der YouTube-Welt kommt, macht ja auch einen Podcast mit, jetzt auf YouTube quasi mit nochmal 200.000, 300.000 Views oder sowas, würde ich sagen. Also da ist schon jetzt viele Podcaster, die da auch in Deutschland rübergehen. Joe Rogan macht natürlich nochmal ganz andere Zahlen. Ja. Aber am Ende ist der Begriff Podcaster eigentlich jetzt irreführend, weil zumindest die Gesprächsformate im Podcast sind eigentlich meistens auch YouTube-Formate oder Videoformate.
Ja.
Ich würde auch erwarten, und das sieht man auch, dass da jetzt die ersten Richtung Spotify gehen, da gibt es jetzt auch ein Videoangebot, dass dann vielleicht bei Apple das noch weitergeht, da höre ich jetzt auch schon, dass da ein Video kommt, also auf der Podcast-Plattform von Apple dann ein Video kommt. Und es wird so sein, das dauert nicht mehr lange, da werden die ersten auch deutschen Podcaster bei Netflix sein, ganz sicher.
Ja, müsste dann am Ende ein Talkshow-Format wahrscheinlich
Talks oder halt so auch diese Laber-Podcasts. Also es würde mich sehr wundern, wenn ich ein gemischtes Hack und Netflix mal gesprochen hätte.
Ja, spannend. Am Ende habt ihr auch aus der anderen Richtung Talkshow, Lanz und Precht auf Podcast rübergeholt.
Ja, das ist viel Dynamik. Wir haben es ja angefangen als Podcast, sozusagen als Ergänzung zur Fernsehsendung von Lanz. Mittlerweile ist vielleicht der Podcast von den beiden ähnlich reichweitenstark wie die Sendung. Ich weiß die genauen Einschaltquoten jetzt nicht, aber es ist jetzt ja nicht selten so. Ich glaube, bei Baywatch Berlin und Klaas würde ich mich auch nicht wundern, wenn mittlerweile der Podcast, der gigantisch groß ist, mehr Menschen erreicht, als die Late Night getan hat zum Schluss oder andere Formate.
Ja, das kann gut sein. Obwohl das natürlich bei ProSieben immer noch eins der Knallerformate ist.
Aber es war ja vor Jahren noch undenkbar. Da waren so Fernsehen, definitiv. Da hast du irgendwas hochgeladenes Fernsehen oder ausgestrahlt, da waren sofort Millionen Zuschauer. Das ist halt nicht mehr so.
Ja, die ganze Medienlandschaft ist komplett zersplittert. Ja.
Auch wenn das Fernsehen kommt von oben runter, die Reichweiten, und der Podcast kommt von unten hoch.
Ja, und wenn du jetzt versuchst, Werbung zu machen für eine breite Zielgruppe, musst du ja schon die Medienoutlets da zusammenstückeln.
Genau. Aber da ist ja CCTV ein Thema, das da helfen kann. Ja,
definitiv. Was sind denn so die drei besten Erlebnisse vom Podcast aus den letzten Monaten und die drei besten nicht veröffentlichten Episoden.
Also, ja, ich meine, es ist natürlich so, für mich immer so auch Highlights, wenn wir versuchen, die Podcasts immer hier in Hamburg zu machen, aber ab und zu gibt es mal Gäste, da geht das nicht und da ist dann auch der Gast so relevant und so speziell, sagen, okay, dann fahren wir da halt hin. Da war ich jetzt vor kurzem bei dem Peter Haaf, der da.
Oh ja, das war interessant.
Koti und diese ganze JAB heißt das ja, dieses Family Office da auf 40, 50 Milliarden hochgefahren hat. Über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Eine Legende war am Comer See, der sein Leben erzählt, wie der es gemacht hat. Irgendwie angefangen mit Calgon, dem Spülmaschinenreiniger oder so. Und dann ging das halt los. Und früher Profiteur von Fernsehwerbung, aber dann hat Investments gemacht, dass da jetzt mit alles dazugehört. Irgendwie noch mit, wie heißt es,
Dr. Pepper.
Dr. Pepper und Krispy Kreme und Jakobs Café und was die alles gekauft haben. Weil es einfach so profitable Beteiligungen sind, die sie da erschaffen haben. Legende, 79. Und dann saßen wir da in seinem persönlichen Konzertsaal in seiner Villa am Comer See. Das war, hatte schon was da. Ne?
Persönlicher Konzertsaal. Was macht man da?
Der hört gerne Musik, klassische Musik. Und dann kommen da ab und zu Musikanten und spielen da bei ihm in seiner Villa.
Okay.
Und ich war dann auch mal da und durfte da meinen Podcast mit ihm aufnehmen.
Musikanten, nicht schlecht.
Also das war sicherlich eine Top-Story. Dann war für mich jetzt auch natürlich total interessant hier mit dem Microsoft-CEO.
Ja.
Das einmal zu erleben, so das ganze, der ganze Hochlauf zu dem Podcast. Ja, und es ist ansonsten, also die Podcasts, da bin ich wirklich auf nahezu wirklich jeden Einzelnen stolz. Nicht jede Folge hat dann so eine Geschichte, weil manchmal kommen einfach die Menschen hier ins Studio und man lernt sich kennen, quatscht ein bisschen. Aber klar, die Reise nach Seattle, Reise zum Comer See, traditionell einmal im Jahr fahre ich zur Selbener Straße zum FC Bayern, habe da jetzt wirklich schon auch zuletzt Herrn Dresen getroffen, Uli Hoeneß, damals Olli Kahn, also das ist immer jedes Jahr eine lustige Reise. Kommt einiges zusammen.
Wer steht denn auf der Hunting-List noch ganz oben?
Also die ganzen alten Legenden finde ich schon interessant. Also klar, wenn man nochmal hier Herrn Kühne interviewen könnte in Hamburg, oder der ist ja einer der reichsten Deutschen und hat da viel erlebt. Ich weiß, dass man den Herrn Schwarz von Lidl, der macht ja keine Medien, tritt nicht auf. Das wäre natürlich wahrscheinlich eine der Monsterfolgen. Aber auch so Oliver Samba, ne, wir sprachen gerade über Rocket, der hat sich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen, hat aber die Szene brutal geprägt. Wenn die Leute entscheiden, sie sprechen nicht mehr, dann macht es das natürlich auch interessant. Gleichzeitig brauchst du natürlich auch schon eine fundamental gute Geschichte. Das hätten solche Leute natürlich brutal.
Ja.
Aber es gibt noch ein paar andere Legenden. Also, aber diese Menschen, die jetzt schon so 30, 40 Jahre Lebensgeschichte haben und dann da recht offen drüber reden, so Folgen wie kurz Zech, der Bauunternehmer, zuletzt eine Top-Folge, Robert Dahl war eine Top-Folge. Das sind also die Folgen, wo Leute halt jetzt nicht so wahnsinnig eng an der PR kommunizieren, sondern echt frei ihre Story erzählen können.
Ja. Ja, das fand ich auch spannend. Zech hat er nicht erzählt, er hatte seinen Sales-Leuten Maserati versprochen, wenn sie mehr verkaufen.
Ja, und dann hat er, glaube ich, mehrere Maseratis dann auch verschenkt oder vergeben. Ne?
Tolle Zielerreichung. Dann scheint für ihn auch nicht schlecht gelaufen zu sein.
Ja, genau, hatte ich auch das Gefühl.
Aber auch scheint eine harte Branche zu sein.
Ja, aber also da muss man sich, man erlebt ja auch mit dem Podcast dann halt viele Geschäftsmodelle, ne? Dass man da mal so drüber nachdenkt oder in der Vorbereitung. Dann machen halt so, sollte der Herr Goldbeck, der da vor kurzem war, der war auch so 5, 6 Milliarden Umsatz, heißt ja bei denen so Bauleistung.
Ja.
5, 6 Milliarden mit 14.000, 15.000 Leuten sind jetzt gegangen. Und dann haben die am Ende so 3, 4, 5% Marge. Wenn da was abrutscht, dann ist da schnell richtig Druck drauf. Und dann gibt es halt andere Geschäftsmodelle. Da kommen dann Leute vorbei und erzählen dir, sie machen irgendwie 100 Millionen Euro Umsatz, aber haben halt irgendwie 50, 60 Millionen übrig. Ja, das ist dann, also das moderne Plattformgeschäft im Internet. Man lernt ja auch viel dabei. Also Bau ist da sicherlich herausfordernd.
Aber manchmal hat man auch bei dir so den einen oder anderen Vertreter gesehen, der so ein bisschen anscheinend vom Nutella-Fluch belegt war und der dann kurz nach dem Auftritt, wo es dann gibt's doch auch. Anders lief, als man im Podcast erzählt hatte.
Ja, ja,
gibt's. Fand ich interessant.
Gibt's, ja, schon seit Jahren. Es gibt ja legendär damals Social Chain.
Oh ja.
Kofler. Aber es ist so ein bisschen Natur der Sache. Ne? Wir versuchen halt spannende Leute in der Phase, wenn sie jetzt zum ersten Mal auftauchen. Gorilla ist auch ein Beispiel. Ne? Klar, dann waren das total wichtige Podcasts damals. Man wusste ja, alle wussten ja nicht, was kommt. Da haben ja Investoren viel Geld reingegeben. Alles haben ja Investoren viel Geld reingegeben. Und wir wollten dann zeigen, was ist da los. Und woran glauben da die Leute? Und dann hängen wir natürlich jetzt irgendwo in der Wette mit drin. Aber ich bin ja gar nicht derjenige, der sagt, das sind jetzt alles Businesses, die werden jetzt durch die Decke gehen, sondern ich will wirklich erstmal so ein bisschen covern und updaten, was da los ist. Aber dann, klar, machen sich natürlich viele in Sport und sagen, okay, guck mal, hier war immer mein Podcast und jetzt ein Jahr später oder zwei gibt es hier nicht mehr. Das ist Natur der Sache.
Ja.
Aber mittlerweile, klar, gibt es eine Reihe von Leuten, wo ich auch dachte, krass, was alles los ist, und heute sind sie mehr da.
Ja.
Also es kann man nicht verleugnen. Ne?
Interessant auf jeden Fall.
So ist ja Wirtschaft. Ich meine, das ist wirklich auch, zeigt ja nochmal, wie schnell es gehen kann. Also viele Leute wirklich jetzt über 10 Jahre Podcast, da habe ich echt Leute mal gehabt, deren Geschäfte sind jetzt einfach nicht mehr da. Es gibt halt nicht mehr nur die noch viel größer werden. Gibt es auch, aber es gibt halt auch die Gegenseite. Es ist ja auch ein bisschen, wie sagt man, Überlebensbias. Ne? Wenn du erstmal in den Podcast kommst, meistens ja nicht nur bei mir, dann hast du schon was erschaffen. Den Leuten, die irgendwie leise ihr Business beerdigen, spricht denn ja keiner. Also weder wir noch andere. Das ist einfach so.
Was ist denn bei euch so das nächste auf dem Zettel bei OMR selber? Planst du gerade noch ein neues Geschäftsmodell?
Wir versuchen ein bisschen weiter in den Bereich Personalberatung, Executive Search oder Headhunting reinzugehen. Haben wir schon in den letzten Monaten ein bisschen getestet, haben da einige Mandate übernommen, auch jetzt schon einige Mandate besetzt, sogar einen CEO besetzt.
Wow.
Um da zu gucken, wie gut kommen wir da klar, wie klappt das mit dem, das ist ja auch eine sehr, sehr spezielle Branche. Braucht man viel Vertrauen von verschiedenen Seiten. Aber das wird jetzt kein riesiges Geschäftsfeld werden, aber wenn es uns gelingt, so sehr handpicked vielleicht im Jahr 20, 25 Jobs zu besetzen auf Top-Level, wäre das eine schöne Sache und da sind wir jetzt dabei.
Stark. Wie blickst du per se auf Deutschland digital 26, 27?
Also gemischt. Ich meine, ich bin ja immer so auch irgendwie Glas halb voll. Ja. Und kann man auch sagen, ist, ne, diese ganze KI, LLMs, diese Modelle und so, die sind jetzt leider nicht hier erschaffen worden. Verrückterweise häufiger von Deutschen oder die spannendsten Typen in der AI sind dann doch manchmal wieder Deutsche, Franzosen, Österreicher, die da die krassen Jobs haben. Also es scheint schon auch mit unseren Ressourcen irgendwie zu gehen. Wir sind da nicht in einer anderen Welt unterwegs. Aber das große Geld und die großen Plattformen sind halt in den USA. Gleichzeitig sieht man aber auch, es gibt ganz viel sozusagen Geld, das zurückfließt. Siemens Energy baut da die großen Gasturbinen für irgendwelche Energiewerke und so oder für irgendwelche KI-Factories und so. Also wir sind da schon irgendwie mit dabei. Ich glaube auch, dass dem deutschen Mittelstand am Ende gelingen wird, auch viel in unserer Industrieunternehmen sich zu entwickeln und auch anzupassen. Das dauert halt und auch so Anpassungsprozesse sind halt schmerzhaft. Generell ist eine Abschwungphase schmerzhaft und dann sorgt halt viel für negative Nachrichten. Und negative Nachrichten transportieren sich auch so gut und noch schneller. Es gibt aber auch einfach, das erlebe ich ja in Podcasts, wirklich viele gute Erfolgsbeispiele, sodass ich jetzt auf keinen Fall hier sagen würde, hier geht nichts mehr. Also du siehst jetzt hier einen Hyrox aus Hamburg, wird hier innerhalb von ein paar Monaten oder ein paar Jahren zur Weltmarke, demnächst wahrscheinlich mit Milliardenbewertung, haben die Jungs mehr oder weniger bootstrapped. Ja? Haben zwar Investoren drin, aber es war eine ganz kleine Summe. Ja. Zellerfeld, diese 3D-Schuhe, auch da ist jetzt, reden wir jetzt wahrscheinlich demnächst von einem Unicorn, die wollen die globale Schuhindustrie verändern. Aus Hamburg kommt, so komisch das klingt, aber sie sagen, warum sollte man Schuhe jetzt noch in Zukunft in Asien kleben? Sie werden jetzt weltweit auf unseren Maschinen gedruckt und die sind da mit Justin Bieber und der halben Tesla-Führungscrew unterwegs und bauen da irgendwie neue Sneakers und neue Maschinen und sowas alles. Also so zwei random Beispiele, das ist gerade aus Hamburg, wo man sieht, okay, es geht schon was und dann guckst du halt so weiter in die Branche rein und auf einmal sind es halt dann nicht mehr Handelsfirmen, sondern Defense-Firmen und so. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das so hilfreich ist. Aber es ist was da, entstehen neue Sachen, es entstehen auch relevante Sachen. Und wir haben eine gute, solide Basis, die sich auch entwickelt oder entwickeln kann. Also ich bleib erstmal optimistisch, aber ich sehe natürlich auch die Herausforderung und dann am Ende einfach die Frage, wenn ich jetzt hieran nicht mehr glaube, wenn ich sage, okay, hier in Deutschland ist es jetzt irgendwie, gibt es Probleme, was wäre die Lösung? Wo könnte man jetzt gut hingehen, wenn man jetzt sagt, ich will sich hier nicht mithelfen, sondern ich will jetzt einfach woanders, ich habe die Nase voll und dann guckt man sich so um. Naja, also so viele Orte, wo man sagt, okay, jetzt in USA ist es ja gerade mega geil, da dabei zu sein oder jetzt gerade so in Dubai ist es ja super attraktiv. Man kann nach Mallorca ziehen, das ist ja, eigentlich ist es ja Deutschland, sage ich jetzt mal hart gesprochen. Also es ist, am Ende ist dann auch die, man kann die Schweiz vielleicht gehen, aber ich finde eigentlich, die Optionen sind auch gar nicht so gut, dass man jetzt immer hier alles schlecht reden muss, weil es ist woanders jetzt nicht so viel besser leider.
Ja, Neuseeland bleibt noch wahrscheinlich.
Ja.
Ist dann weit genug weg von allem.
Genau, genau. Und dann weiß ich auch nicht, ob man da jetzt mit der, also wenn man Lust hat auf Wirtschaft und was gründen, ob man dann da, von da aus habe ich jetzt auch noch nicht so viele Weltkonzerne aufsteigen sehen. Ne?
Das stimmt. Ja, dann hoffen wir, dass wir da viele auf der OMR von sehen, von den ambitionierten Leuten. Ich hoffe auf eine totale Zukunftserzählung auch von Lars Klingbeil zum Beispiel, mal wieder ein bisschen in Ambition versprühen.
Ja.
Und zum Abschluss würde ich von dir gerne noch deine drei Streaming-Tipps abfragen. Was guckst du gerne im Streaming?
Oh.
Ist alles erlaubt, Film? Ich weiß, du bist Sport- und Doku-Fan.
Doku. Muss ich wirklich sagen, ich weiß jetzt schon genau, wir sprechen jetzt hier Anfang April. Es kommt gerade bei der ARD-Mediathek die Grönemeyer-Doku raus, die werde ich streamen. Ich werde wahrscheinlich bei Netflix streamen, diese Doku über den Magnus Carlsen, dieser Chess-Betrüger, der mit den Analkugeln, den Carlsen da betrogen hat, mutmaßlich im Schach. Eine geile Sportdoku, auch irgendwie wie so ein Schachspieler aus dem Internet, den man gar nicht so kannte. Möglicherweise wirklich ist der Vorwurf mit Analkugeln, also die man nicht sehen konnte, konnte da irgendwelche Signale empfangen und hat dann da den Carlsen ja tatsächlich geschlagen. Und hat der Carlsen gesagt, okay, du hast betrogen. Also am Ende kann man es nicht aufklären, weil keiner weiß, hat er so ein Zeug im Po oder nicht.
Das ist interessant.
Ja, genau, auf Netflix. Und so, also ich bin wirklich auf allen Plattformen, habe Abos sowohl für natürlich Netflix, Amazon, HBO Max. Habe jetzt vor kurzem auch tatsächlich wieder RTL Plus mir geholt, weil wir als Familie Kitchen Impossible gucken wollen.
Ja.
Also es ist, die Mediatheken finde ich auch wirklich unterschätzt. Da haben wir ja selber vor kurzem unsere HSV-Doku in ZDF-Mediathek gebracht. Also allein da, wenn man Arte Mediathek durchguckt, ZDF, ARD. Also ich freue mich auch für dann die Zeit nach OMR, wenn er mal so ein bisschen am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr
Familie
Platz ist.
Machen,
so, und dann kann man mal so ein bisschen gucken, was ist denn da so drin in den verschiedenen Plattformen. Aber da bin ich schon unterwegs. Ja. Aber vor allen Dingen im Doku-Bereich.
Mega. Ich habe gehört, ihr seid auf den Flächen schon ausverkauft fürs Festival, aber wenn du magst, können wir auch noch Tickets verlosen, falls noch welche da sind.
Also Tickets erwarten wir bis kurz vor Schluss, dass da was verfügbar sein müsste, so mal gucken. Aber wir machen jetzt so, wer bis hierhin durchgehalten hat und uns hier verfolgt hat, schreibt mir eine Mail oder schreibt Ben oder mir, philipp@omr.com und dann machen wir irgendeinen Deal aus. Ich melde mich dann.
Sehr gut, Beyond the Screen betreff.
Genau. Ja, genau.
Mega, Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit. Geil, dass du da warst. Alles Gute für die OMR. Ich freue mich drauf. Werden wieder super drei Tage in Hamburg.
Vielen Dank. Ja, danke für den langjährigen Support.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.